Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mamafürsorge-Podcast. Heute zu Gast Katharina. Ihr kennt Katharina schon, sie ist Lektorin und Kinderbuchautorin und die zweite Hälfte von Mamafürsorge mit allem drum und dran, Website, Podcast, Bücher. Und weil wir jetzt gerade mitten in der Krankheitssaison stecken und ihr hört es, glaube ich, auch an meiner Nase, die ist nämlich auch zu, haben wir heute das perfekte Thema mitgebracht und zwar Katharinas neues Kinderbuch. Ups, ich bin krank. Eine Vorlesegeschichte, die deinem Kind das Kranksein und Arztbesuche erleichtert. Genau, das ist nämlich jetzt gerade, wie in einem anderen Buch hattest du es schon mal irgendwie, dass man 12-mal im Krank sind wir, 12-mal im Jahr sind wir krank.
Also bei Kindern normal, genau.
Genau, ja. Eben, also total ein Thema, das glaube ich jeder fühlen kann und wir stecken auch gerade jetzt hier im Januar beim Aufnehmen mittendrin und super in der Krankheitssaison im Februar erscheint es dann auch und jetzt freue ich mich sehr, dass wir darüber reden, Katharina.
Genau, ja, freut mich auch. Ich hoffe, es hilft euch auch da noch. Es ist aber ja so, dass Kinder jetzt auch nicht nur im Winter krank sind. Wir wissen es alle, es gibt ja auch Sommergrippen und Läuse, die das ganze Jahr unterwegs sind. Genau, also deswegen ist das ein Thema, dem ich mich gerne angenommen habe. Und als ich das Buch geschrieben habe, waren wir gerade in der schlimmsten Krankheitssaison der Welt. Also wir hatten letztes Jahr, also 24, das erste Quartal, Ich habe es wirklich auch festgehalten, 12 Wochen lang war mindestens ein Kind krank daheim, ohne Unterbrechungen. Also es waren 12 Wochen, in denen ich nicht mal beide Kinder in der Betreuung hatte, was zum Arbeiten wirklich ganz wunderbar ist, abgesehen davon, dass die auch wirklich mit Krankenhausaufenthalten ist. Also war am Ende alles gut, aber das war wirklich eine harte Zeit und ich habe immer an den Lektor geschrieben oder an den Verlag so WhatsApp, Grüße mal wieder aus dem Wartezimmer, Grüße wieder aus dem Wartezimmer, es passt ja gut zu meinem Buch und Grüße aus dem Wartezimmer. Genau und ihr kennt das sicher, alle die zuhören und Kinder haben, es gibt einfach so Phasen, da sind sie nonstop krank, gerade wenn sie in die Kita kommen oder in die Krippe kommen und neue Viren-Potpourris auf sie einprasseln. Genau. Und deshalb gibt es jetzt da auch ein Buch dazu.
Ja, aber da wäre jetzt gleich meine Frage. Also wenn mein Kind krank ist, dann brauche ich ja prinzipiell mal Arztbesuch und Medikamente und so. Was hilft mir denn ein Buch, wenn mein Kind krank ist?
Also man kann es in der akuten Krankphase lesen, aber auch immer dazwischen, ja, als Geschichte. Und wir begleiten eben Leonie in dieser Geschichte. Ich habe das Buch noch nicht da, aber da ist Leonie. Genau, da ist sie. Schaut auch so ein bisschen krank aus. Die muss ich übergeben im Kindergarten und geht dann nach Hause. Und da es ihr irgendwie nach 3 Tagen immer noch Fieber ist, gehen sie halt doch mal zum Arzt. Und dann kann man einfach lernen, die Ups-Bücher sind aus der Ich-Perspektive geschrieben. Wie geht's denn der Leonie? Und dann können die Kinder lernen, die findet das auch nicht ganz gut. Die findet Arzt vielleicht auch komisch, da riecht's komisch. Die muss auch noch zum Arzt gehen, bei dem sie sonst nicht sind, weil es ein Vertretungsarzt ist.
Oh ja.
Ja, das sieht alles anders aus. Da kennt sie das Wartezimmer nicht, da kennt sie die Leute nicht, sie kennt die Ärzte nicht. Sie hat auch gar keine Lust und schlecht geht's ihr auch. Und sie müssen ewig warten, weil es die Vertretung ist im Wartezimmer. Also dass das Kind einfach mal sehen kann, anderen geht's auch so. Und dann gibt's eben immer Gesprächsanregungen in den Ups-Büchern. Wie kann ich mit meinem Kind darüber sprechen? Auch mit Tipps, zum Beispiel bei der Medikamenteneinnahme, was kann helfen? Bei den ganz Kleinen manchmal auf der Flieger, man kann es manchmal mit Apfelsaft vermengen. Alles Mögliche, was bei manchen Kindern hilft, wenig. Und dann muss man da einfach gemeinsam durch. Ja? Also das ist einfach, manche Medikamente, die meisten, wenn man es verschrieben kriegt, muss man einfach nehmen. Und dann ist es auch eine Art schützender Gewalt. Auch da beruhige ich die Eltern so. Das muss dann, ihr könnt versuchen, es einfacher zu machen, auch das Impfen, aber es gibt einfach Dinge, die müssen sein und dann hilft es, dabei zu bleiben. Und das sind eben alles Dinge, die man mit Kindern besprechen kann, auch vor dem Akutfall. Wie war es denn bei dir beim Arzt? Wie ist es vielleicht bei mir? Mag ich manchmal so große Tabletten gar nicht gern schlucken? Schmeckt mir auch das Paracetamol zu bitter? Finde ich es auch komisch, wenn ich vor einem neuen Arzt sitze und den noch gar nicht kenne und komische Sachen erzählen muss, was bei mir so los ist? Also, dass man einfach immer wieder ins Gespräch kommt und im Buch sind eben auch manchmal die Eltern, also werden die Eltern auch krank, dass die Kinder sehen, das ist einfach ein Teil vom Alltag, krank zu sein. Und für alle fühlt es sich komisch an, aber es gibt ein paar Tricks, wie man es sich ein bisschen leichter machen kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, indem man, das kommt mehrmals im Buch vor, die Regeln ein bisschen außer Kraft setzt, die es zu Hause gibt. Mhm. Also vielleicht darf man dann auch mal am Sofa essen, was man sonst nicht darf. Oder die Bettdecke mit an den Tisch nehmen, wenn es einem kalt ist. Oder länger Fernsehen gucken. Oder bei Mama im Bett schlafen. Mhm. Was man sonst nicht regelmäßig macht, zum Beispiel. Yeah. Dass man einfach sich so ein bisschen so Wohlfühlumgebung schafft, wenn es einem eh schon schlecht geht. Ne? Dass man da einfach sich so gemütlich und bequem wie möglich macht. Ne? Das mögen Kinder auch. Und ich erinnere mich noch an mein Kranksein, wie ich meine Bettdecke und alles im Wohnzimmer hatte, vom Fernseher und so. Das sind auch irgendwie, also mir ging es natürlich nicht gut, aber es sind auch so Kindheitserinnerungen, die bleiben irgendwie. Wenn ich meinen Tee bekommen habe, den es immer gab, wenn ich krank war und solche Geschichten. Ne? Dass man sich so ein bisschen erleichtern kann. Oder wenn es dann sehr langweilig.
Ja, bei dir auch. Ich habe das genauso, ja. Also die Bettdecke durfte dann mit aufs Sofa und das Kissen auch. Dann war das so eine Mummelcouch. Ich habe das, also man war zwar krank, aber ich habe das auch positiv abgespeichert mit diesem, man wurde halt umsorgt und da war es kuschelig und man durfte auf dem Sofa liegen und
den ganzen Tag den Schlafanzug.
Genau, den ganzen Tag den Schlafanzug. Und bei mir ist ja da auch so eine positive Verbindung zu Kamillentee entstanden.
Bei mir auch.
Und ich kenne total viele Menschen, die Kamillentee ja eben mit eklig und krank sein verbinden. Und ich habe da irgendwie zwar schon krank sein verbunden, aber eben das Positive davon. So, damit geht's mir besser, das tut mir gut. Ja, und das war auch was, wo ich für meinen Sohn, als der letztens eben auch so mit Fieber und so krank war, dann auch wieder kreieren wollte. Ich habe mir gedacht, okay, ich weiß, es geht dir jetzt gerade schlecht, aber vielleicht kannst du es auch so ein bisschen fühlen, dieses Umsorgtsein und eingemummelt mit Bettdecke und allem auf dem Sofa und ja.
Genau, und es gibt ja auch zum Beispiel, habe ich den Tipp noch drin, dass man sich so eine Kiste mit Spielsachen für Krankheitsphasen, die man sonst vielleicht nicht hat, dass man so ein bisschen was Neues hat, das sonst weggepackt ist. Das macht man ja auch manchmal wenn Kinder lernen aufs Klo zu gehen und das nicht so gern machen, dass man so eine Klokiste hat, wenn die da länger sitzen, dass sie da auch mal was haben. Dass man da so ein bisschen Abwechslung hat zum Beispiel. Genau. Oder man kauft doch mal was Neues, außer der Reihe, wenn es halt ganz lang dauert. Na, manchmal sind die Kinder ja ewig halt daheim und das sage ich halt auch im Elternteil nochmal, macht euch da nicht so wahnsinnig verrückt, macht euch diese Phasen super stressig sind, weil man ja meistens trotzdem irgendwie noch eine Arbeit hat und das alles irgendwie koordinieren muss, macht es euch da nicht noch schwerer, als es eh schon ist, ne? Diese ganzen Krankheitsgeschichten. Und es kommt auch im Buch vor, dass Leonie halt sauer ist, als ihr dann besser geht, aber sie noch daheim bleiben muss. Wir kennen alle die 48-Stunden-Regel beim Magen-Darm. Dann ist sie jetzt super langweilig, aber es keiner spielt mit ihr, weil der Papa ist auf Arbeit, die Mama muss daheim was arbeiten und das wird ja eben auch als Gesprächsanregung, ne? Warum muss Mama trotzdem arbeiten? Warum kann sie nicht die ganze Zeit einen dann so umsorgen, wie wenn sie ganz krank ist? Warum ist sie dann vielleicht manchmal auch genervt oder so? Weil das erschließt sich Kindern wahrscheinlich nicht immer von vornherein und da kann man ja auch drüber sprechen, ne? Weil wir alle wissen, wie stressig das ist.
Thema Arztbesuch, also der ist ja dann im Buch dann doppelt herausfordernd, der ist ja unter normalen Umständen, kann er mit Kindern ja schon herausfordernd sein. Dann hat Leonie auch noch das Pech, dass sie zu einer Vertretungsärztin, oder?
Ärztin, ja.
Ja, genau, die sie nicht kennt. Und wie kann ich meinem Kind da helfen?
Indem ich, wenn es möglich ist, vorher vielleicht schon mal drüber spreche und auch erkläre, heute ist es ein anderer Arzt, wenn das der Fall ist. Wenn man eine neue Praxis hat oder eben zum Arzt muss, oft haben die jetzt schon Websites, wo man sich oder Instagram-Accounts oder keine Ahnung, wo man sich den Arzt schon mal angucken kann, die Praxis vielleicht schon mal angucken kann. Ne, vielleicht kann man das auch bei der U-Untersuchung sich da ein bisschen Zeit nehmen. Es gibt ja auch Arzttermine, die man machen muss, wenn man nicht krank ist. Das ist für Kinder auch manchmal schwer zu verstehen, aber die gibt es ja auch noch. Da einfach schon ein bisschen vorbauen und einfach auch fragen, wie fühlt es sich für dich an? Die Kinder dürfen fragen, da findest du auch, es riecht komisch. Es ist ja oft so, erklären, warum es komisch riecht, weil da mit anderen Putzmitteln geputzt wird vielleicht. Ne? Also gerade im Krankenhaus auch, da riecht es ja manchmal so steril einfach, damit man sich nicht ständig ansteckt. Dass man einfach den Kindern versucht, so viel wie möglich davon zu erklären und zwar bevor es akut ist. Ja? Also das ist eben das Gute an dem Buch, man kann das vorher alles schon mal durchgehen. erklären, was der Arzt vielleicht machen wird. Meistens sind es ja doch die ähnlichen Untersuchungen. In den Hals schauen, in die Ohren schauen, abhören. Das ist ja so, das sind die Klassiker. Vielleicht auch mal anfassen. Wegen Lymphknoten abtasten und solche Geschichten. Dass man da sagt, das kommt auf dich zu. Dass man das Kind auch ermutigt zu sagen, wenn ihm was unangenehm ist oder wenn es eine Frage hat. Und es gibt ja Kinder, die kriegen beim Arzt gar kein Wort raus. Ne? Haben auch so ein Exemplar. Sonst reden wir im Wasserfall beim Arzt. Völliges Schweigen. Ist immer super bei den U-Untersuchungen. Ganz klar. Spricht er schon, ja, nur jetzt einfach.
Nicht hier.
Nicht. Genau, dass man dann auch fürs Kind spricht. Also man ist schon dann der Anwalt des eigenen Kindes. Und es ist jetzt kein Überbehüten oder sonst irgendwas. Man ist damit dabei, damit das Kind sich auch wohlfühlt. Und dann kann man auch einfach ganz klar sagen, er oder sie spricht nicht so gern beim Arzt, fühlt sich da und damit unwohl. Können Sie das bitte erklären? Das macht Leonies Mama auch. Die sagt, erklären Sie bitte, was Sie machen. Dann ist es für Sie einfacher zu verstehen. Warnen Sie bitte vor. Viele, viele, viele Kinderärzte machen das sehr, sehr gut. Ja? Ja. Also ich habe da wirklich tolle, die sind ja geschult dafür. Aber manchmal in der Hektik oder man gerät an irgendein Exemplar, was nicht so ist, da kann man auch einfach gern nochmal dran erinnern. Die rennen ja auch von Zimmer zu Zimmer zu Zimmer in dieser Erkältungssaison und können dann auch immer ganz so viel Zeit sich lassen, aber wenn sie merken eigentlich und wenn man dann auch nochmal sagt, das Kind hat da ein bisschen Probleme, dann sind die da meiner Erfahrung nach sehr verständnisvoll und auch die Arzthelferinnen, die noch mit da sind, sind ja oftmals dann für ein Kind so ein Anker und bereiten das schon mal vor und da darf man ruhig auch mal beim Ausziehen helfen. Ich meine, die sind krank, denen geht's nicht gut, die hängen da rum. Da muss man jetzt nicht noch verlangen, dass sie alles selber machen und selber für sich einstehen. Ich finde, so Arztbesuche sind ruhig auch Termine, wo man einfach da sein darf fürs Kind und es möglichst angenehm machen.
Genau.
Und ihr seht, also alle, die uns sehen, ich habe hier den Egon dabei. Das ist nämlich Leon, die heißt Erdmann mit Nachnamen und hat ein Erdmännchen, das ist immer dabei. Sowas kann auch helfen. Ne? Nimmst du einfach dein Kuscheltier mit. Vielleicht ist Zeit, dass das erstmal abgehört wird, dass man beim Fiebersaft verabreichen erstmal das Kuscheltier versorgt, bevor man selber, und wenn das schafft, dann schafft man vielleicht auch selber runterzuschlucken. Das sind so kleine Tricks und sich da einfach Zeit nehmen, auch beim Arzt. Und da ist es wirklich viel, wir müssen uns vorstellen, wie geht's uns, wenn wir beim Arzt sind.
Also
das ist schon auch.
Das nicht vergessen.
Also das kommt auch im Buch vor, ne? Ja, sie braucht eine Urinprobe. Und dann sagt sie, Mama, was muss ich machen? Ja, und dann sagt Mama, du musst deinen Becher pieseln. Ja, warum? Also warum muss ich jetzt den Becher pieseln? Wie soll das einfach eigentlich funktionieren? Warum stelle ich das dann da in die Wand, in das Loch rein? Was passiert da eigentlich für uns? Ist das mittlerweile als erwachsene Menschen, wir haben schon Urinproben abgegeben, ist das alles klar? Für ein Kind ist das schon komisch. Und geht vielleicht gar nicht so einfach. Also so ganz für uns nach 30, 40 Jahren, das völlig selbstverständliche Dinge sind für Kinder halt schon noch bedrohlich und ungewöhnlich. Und da hilft meiner Meinung nach sehr viel erklären. Weil der Körper ist ja auch spannend. Ich finde es cool, wenn man
es
richtig erklärt.
Wenn man es ihnen richtig erklärt, ist das ja wirklich eigentlich faszinierend, oder? Und dass dann der Arzt was erfahren kann oder die Ärztin, wenn sie sich Pipi anschauen, eigentlich total, also super, kann auch super spannend sein. Ja, eben. Und mein Sohn wollte letztes Mal gleich eine Challenge draus machen, ob er den Becher ganz voll kriegt. Oh. Ich sage, na, müssen wir nicht machen, die brauchen nicht so viel.
Ich bin mal froh, wenn da ein Tropfchen rauskommt. Ja. Ja, also das sind eben solche Sachen. Und Leonie hat dann auch Ultraschall. Das ist ja jetzt nicht das Alleralltäglichste, aber wir machen Ultraschall und dann lässt sie sich eben auch erklären, was sieht man da? Am Anfang sieht man gar nichts. Erfahrungsgemäß sieht man wirklich wenig manchmal auf dem Ultraschall. Oder wenn man schon mal ein MRT hatte, was ist denn da eigentlich drauf alles? Einfach erklären. Und das machen, also kenne ich jetzt auch von unseren Kindern. Wir haben öfter mal Ultraschall. Dass die wirklich gucken, schon mal, da ist deine Blase, da siehst du, da ist ein bisschen was drin. Ne? Also, dass die einfach auch, dass dieses komische Gefühl von, ich weiß gar nicht, was da genau passiert, das Mysterium, was ist denn da, einfach durch gute Erklärungen und gutes Begleiten und Vorbereitung einfacher macht. Das ist für manche Kinder trotzdem noch schwer. Ja, also ich kenne auch Kinder im Schulalter, die noch wahnsinnig Angst einfach vor Spritzen haben und vor Impfterminen oder Blutabnahmen. Mhm. Es gibt da ja auch Phobien, ne? Das ist, manche Menschen, auch als Erwachsene, haben da noch wahnsinnig Angst vor. Yeah. Man kann das nicht immer durch solche Sachen in den Griff kriegen, aber man muss es dann eben begleiten. Das ist dann unsere Aufgabe als Eltern, das zu begleiten, da zu sein, mit auszuhalten, dass vielleicht auch geschrien wird. Also es ist ja auch als Elternteil. Ich hatte es letztens mit hier in der Familie, wer schon mal mit einem sehr kleinen Kind im Krankenhaus war und da werden die Zugänge zum Beispiel am Kopf gelegt. Triggerwarnung. Und dann haben die mich gefragt, wollen Sie rausgehen? Ich so, nee, ich bleib schon da. Und 2 Minuten später habe ich mir gewünscht, ich wäre vielleicht rausgegangen. So, ne? Weil es ist schon manchmal auch schwierig, je nachdem, was zu tun ist, die Kinder dabei zu begleiten. Und das ist okay. Aber in dem Moment müssen wir einfach ein bisschen die Starken sein für unsere Kinder. Das ist nicht ganz so einfach, aber es muss dann sein. Ja, weil denen tut es ja mehr weh als uns, auch wenn es sich beim Zuschauen so anfühlt.
Ja. Ja, und das ist die Art und Weise, wie wir sie unterstützen können. Also, dass man sich dann wirklich sagt, ich bleibe jetzt der ruhige, sichere Hafen, auch wenn es mich innerlich gerade selber quält. Ja, aber in der Situation, wo man fühlt sich ja so hilflos. Und wenn man sich auf diesen Aspekt besinnt, dass man mit der Anwesenheit und dem Halten, Aushalten und Halten dieser Situation doch hilft, dann fühlt man sich nicht mehr so hilflos.
Ich habe auch während des Lektorats und Korrektorats habe ich mal eine WhatsApp-Nachricht von Miriam bekommen. Hi Miriam, du hörst, glaube ich, zu. So,
hi Miriam.
Oh, ist mir ein bisschen schlecht beim Linsen. Ich kann doch mit Magen-Darm so ganz schlecht. Und wir hatten auch echt überlegt, ob wir es reinnehmen. Ich muss es ja mit meinen Kindern dann trotzdem irgendwie. Und dann kann man ja auch drüber reden. Warum fällt der Mama das so wahnsinnig schwer manchmal? Ne? Ich hoffe, ich oute sie jetzt hier nicht. Ich frage sie noch, ob das schneiden soll. Aber genau, also ich kenne auch Leute, die wahnsinnig Angst haben, sich dann anzustecken. Also mein Entgegner ist auch so ein bisschen Magen-Darm, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja auch andere Leute, ne? Läuse, keine Ahnung. Man hat ja immer so seine...
Ne? Mein ja, Entgegner, ja.
Genau, so. Man kann durchaus auch mal einen Mundschutz tragen und dem Kind einfach erklären, ich möchte mich nicht anstecken. Man kann es aber nicht ganz allein irgendwo hinsetzen und leiden, das geht halt nicht. Ne? Da muss man schon auch manchmal über Grenzen gehen. Ich finde, die Ekelgrenze erweitert sich ja als Elternteil auch in der Wintersaison. Ne? Ja. Und da muss man vielleicht auch gucken, wenn ein Partner mit im Haus ist, kann der manche Sachen besser wegstecken. Ja. Ne? Also oder kann der zum Beispiel besser Impfen begleiten, Blutabnahmen begleiten? Kann ich dafür besser Körperflüssigkeiten wegmachen? Halte ich besser eine durchhustete und durchwachte Nacht aus? Oder kann das mein Partner, meine Partnerin besser aushalten? Also so ein bisschen gucken. Ne? Also wir hatten es jetzt im Freundeskreis schon auch bei Krankenhausterminen, da musste mal so eine ganze Nacht wach geblieben werden. Und dann hat die Mutter gesagt, das macht der Vater, das kriegt der besser hin. Dafür begleite ich diese außergewöhnliche Untersuchung. Ne, da muss man auch so ein bisschen, man lernt das einfach, wer kann was besser. Und wenn man das Glück hat, jemand anderen da zu haben, oder wenn man alleinerziehend ist, vielleicht springt jemand mit ein und übernimmt auch mal. Wir wissen es von Corona, da war es super schwierig, da hat man da auch keine Großeltern holen dürfen. Das muss man immer so ein bisschen gucken, wie gesund sind die. Aber man kann durchaus auch mal ein krankes Kind von der Oma pflegen lassen, ne, wenn das jetzt nur, in Anführungszeichen, keine Ahnung, ne, Mittelohrentzündung ist, oder keines, ne, die nicht so wahnsinnig ansteckend ist. Kann auch ansteckend sein, habe ich gelernt, aber genau, da muss man so ein bisschen gucken, wie kriegt man das für sich auch hin, dass man da nicht völlig untergeht und dass man auch mal durchschnaufen kann. Und deshalb auch erlaubt euch Sachen, bestellt euch dann Essen, wenn es möglich ist oder das so, damit man einfach gerade diese langen Phasen, wo eine Krankheit die nächste ablöst. Ich habe es jetzt diesen Winter wieder im Kindergarten gesehen, Mütter, die sagen jetzt, es ist vierte, fünfte Woche Fieberkind daheim. Die sind wahnsinnig kräftezehrend und da darf man sich's leicht machen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Na, ich wollte noch vorher sagen, dass eben dieses Erklären und Vorbereiten ja auch eben den Kindern wieder Sicherheit gibt mit der Vorhersehbarkeit. Mhm. Ich hatte da mal eine ganz tolle medizinisch-technische Assistentin, die jeden Schritt beim Röntgen bei meinem Sohn so wahnsinnig gut erklärt und vorbereitet hat. Mhm. Wo man wirklich gemerkt hat, eigentlich also Schmerzen im Finger und total verunsichert wird, und sie hat es so gut begleitet. Und das dann auch, also wenn das jemand nicht macht, auch fürs Kind einzufordern, ist nicht irgendwie unbequem sein, sondern wirklich dann auch wirklich sinnvoll, weil wie sie dann erklärt hat, dass sie ein Zauberapparat hat, mit dem man Knochen sehen kann, dann war das natürlich gleich was ganz anderes. Und dann hat sie vorgewarnt, dass wenn sie die Tür zumacht, dass es dann kurz laut wird, das Gerät. Oder gerade bei ungewöhnlichen Untersuchungen wie jetzt Ultraschall, dieses kalte Gel, und der Druck, der dann auch ein bisschen ausgeübt wird, oder? Oder eben die lauten Geräusche von Röntgengeräten oder MRTs, oder das muss man ja, da erschrickt man ja zu Tode, wenn man das nicht weiß. Auch wenn man als Erwachsener zum ersten Mal in einem CT drin liegt. Das Ding ist ja wie ein startender Düsenjet. Und ich finde es schon wichtig, da dann eben entweder machen sie es von alleine oder dass man sagt, bitte machen sie diese Situation ein bisschen vorhersehbarer, oder?
Und man kann ruhig auch ein bisschen ausprobieren oder auch mal das Kind fragen, kommt aufs Alter an, was es braucht, weil manche Kinder lassen sich zum Beispiel gut ablenken auch. Also wir hatten mal einen Ultraschall und das war richtig cool. Die hatten an der Decke, es gibt auch manchmal beim Zahnarzt, einen Bildschirm mit Zeichentrick. Kam ja. Irgendwas, ne? Das gibt's manchmal. Und ich habe ein Kind, da kannst du gucken, nö. Was machst du da? Was ist das? Ja. Und da hat sich den ganzen Ultraschall erklären. Das war ein längerer Ultraschall. Weil ihm das einfach viel mehr gebracht hat, als an die Decke diesen Zeichentrick zu gucken, während irgendwas mit ihm gemacht wird, was er nicht versteht. Es hätte sicher Kinder gegeben, die gesagt haben, cool, mir egal, ich schaue mir den Zeichentrick an. Da muss man so ein bisschen gucken. Aber es gab ja beide Möglichkeiten. Die Ärztin war etwas überrascht, dass das Kind in dem Alter das alles so genau wissen will und die Organe schon so kennt. Aber das hat einfach Sicherheit gegeben und hat die erste Untersuchung für uns alle sehr viel einfacher gemacht. Also für die Ärztin wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil sie gucken und erklären musste nebenbei, aber hat sie gern gemacht.
Falls uns irgendwelche Krankenschwester, Pflegern, medizinisch-technische Berufe zuhören und auch Ärzte, also vielen Dank für alle, die sich die Mühe machen, erklären, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten kurz Zeit nehmen und vorbereiten, was passiert und so. Also ich glaube, viele, viele Eltern wissen das unfassbar zu schätzen und für die Kinder ist es sicherlich eine gute Erfahrung im Gesundheitssystem.
Ja, und wie du sagst, es wünschte man sich als Erwachsene manchmal auch, dass ein bisschen mehr erklärt wird, was jetzt passiert, wenn man mal größere Sachen hat, ne, oder im Krankenhaus ist und dann vielleicht auch sich Fragen traut, weil man auch eine komische Frage hat, was man jetzt beim Arzt fürs Kind übernehmen kann und dann hockt man selber da und traut sich selbst nicht zu fragen. Ne? Deswegen nimmt man ja oft auch so, sag mal, größeren Arzttermine vielleicht auch noch jemand mit. Das ist ganz schlecht, weil als Betroffener ist man einfach, hat man so viel im Kopf und so viele Ängste dann vielleicht auch und Sorgen, dass man da gar nicht so gut agieren kann. Und man kann ruhig auch mit beiden Eltern mal zum Arzt gehen bei solchen Terminen, die wichtiger sind. Das haben wir auch schon mal gemacht. Ne? Dass man sagt, weil ich höre was vielleicht anders oder fasse es anders auf oder nehme es schlimmer wahr, als es ist. Lass uns das zusammen und danach drüber sprechen. Das hilft auch. Und was mir noch ganz wichtig ist, das kommt auch im Buch vor, es ist mir fast noch nie passiert beim Kinderarzt, aber dass vorher gesagt wird, Achtung, ich fasse dich an. Es muss ja auch gerade bei den U-Untersuchungen dann auch im Intimbereich manchmal geguckt werden oder bei diversen Krankheiten. Achtung, ich fasse dich an, ist es okay für dich? Und den Kindern auch sagen, andere Erwachsene dürfen dich da nicht anfassen, nur der Arzt, nur wenn ich dabei bin. Ne? Also ganz klar zu sagen, das ist die Ausnahme, weil der Arzt muss das machen. Du darfst aber immer Nein sagen, wenn es dir unangenehm ist und das geht auch nur, wenn ich dabei bin. Also so, Kinderärzte wissen das, die sind geschult, die machen das in der Regel, aber ich weiß, es ist schon manchmal in der Eile manchmal hingetastet wird nach irgendwas, auch nach den Leisten, Lymphknoten ohne Vorwarnung und das, wenn bei mir jemand macht, würde ich auch zusammenzucken. Ja? Und wir können jetzt noch einordnen, weil es ein Arzt ist und es ist da schon übergriffig, aber dass man den Kindern das wirklich von Anfang an mitgibt. Und da wirklich, das sind auch Situationen, wo man beim Arzt auch einfach sagen kann, stopp und dazwischen gehen. Es ist wahnsinnig schwierig manchmal, weil ich weiß, dass Ärzte auch für uns Respektpersonen sind und Ärztinnen. Aber das sind so Sachen, da ist der Kinderschutz einfach ganz wichtig. Das kommt auch vor und das fand ich wichtig, das den Eltern nochmal mitzugeben, dass wir da wirklich eine Grenze haben, wo es ganz wichtig ist, auch um eben in anderen Bereichen Übergriffen vorzubeugen, dass man den Kindern da klare Benennungen mitgibt und klar sagt, so zeigst du deine Grenzen und die darfst du auch benennen und für dich einstehen. Und das fällt ihnen manchmal schwer und dann muss man es eben als Elternteil machen in dem Fall.
Super wichtig, ja genau, das gut einzuordnen.
Weil es ja doch eine übergriffige Situation trotz allem ist beim Arzt, wenn man irgendwie, wenn überall reingeguckt und drauf geguckt und angefasst wird, das ist ja einfach nicht so schön.
Ja, absolut, ja. Also ich muss sagen, dass ich das auch bei meiner Gynäkologin sehr schätze, dass sie vorher nochmal, also sie fragt nicht um Erlaubnis, weil ich sitze ja schon im Stuhl, aber sie warnt mich nochmal vor, so jetzt so, dass ich mich darauf einstellen kann, muss ich sagen, finde ich auch immer noch sehr entgegenkommend und ich bin ja mit viel bewussterer Haltung da, das Kind ist ja meistens da, dann einfach von der Mama oder dem Papa mit hingezerrt worden, so wie der Untersuchung steht an, hat ja nicht selber den Termin gemacht und sich da hingesetzt.
Ja, wir hatten das Thema ja auch in unserer Folge zu traumatischen Geburten, also wenn ihr mal reinhören wollt, da ging es ja auch darum, dass da oft eben plötzlich 1000 Dinge mit einem gemacht werden, ohne Ankündigung. Ich meine, es gibt natürlich Fälle, wo es einfach super, super schnell sein muss, aber in vielen Fällen könnte man schon kurz vorwarnen, gerade im normalen Geburtsverlauf. Ja. Das ist ja auch sowas. Und da, wenn euch das vielleicht passiert ist, wisst ihr, wie furchtbar sich das anfühlen kann.
Ja.
Und Kindern kommt es manchmal auch so furchtbar vor, obwohl wir denken, ja, ist ja wohl ganz normal, was der da macht, der Arzt oder die Ärztin. Mhm. Das Wissen, woher sollen die das denn wissen? Ja, und jeder hat auch ein anderes Schamgefühl, das spielt natürlich ab einem gewissen Alter auch eine Rolle. Ich mag mich da gerne mal ausziehen, der guckt mich an, was soll denn das? Ich, mein Körper, dass das auch normal ist, dass man beim Arzt aber da und mal das zeigen muss. Solche Geschichten, ne? Da passiert schon sehr, sehr viel bei den Kindern oder auch bei der Krankheit, die, also Leonies Mama sagt einmal, naja, dann ist es ja zum Glück nichts Ernstes, sagt sie, hätte es was Ernstes sein können? Und ihre Mama meinte halt ein längerer Infekt oder so und sie dachte gleich an was ganz Schlimmes, weil woher weiß ich als Kind? Also irgendwann.
Ja, klar.
Aber wenn im Umfeld vielleicht auch Großeltern schwerer erkrankt sind, woher weiß ich, dass das, was ich jetzt habe, dass die Kopfschmerzen andere Kopfschmerzen sind oder die Bauchschmerzen oder der Husten anders als der Husten. Ne, dass man solche Ängste auch versucht vorauszusehen und einfach offen drüber spricht und auch mal nachfragt, wie geht's dir? Hast du noch Fragen? Und aufhören, wenn sie sagen, sie haben keine Fragen mehr. Man muss ihnen jetzt auch nicht bis zum Ende der Welt jede Krankheit ins Detail erklären, ne? Sondern die sagen dann auch manchmal, wollen sie ein bisschen was wissen und dann reicht's und fragen wieder, aber dass man da so eine offene Gesprächskultur hat und die Fragen beantwortet, die kommen und fragt, ob noch was unklar ist, weil das hilft schon, um manchmal werden Ängste ja gar nicht geäußert bei Kindern dann, gerade wenn die so fiebrig irgendwo rumliegen und dann malen die sich vielleicht irgendwas aus. Also wie gesagt, es gibt Kinder, denen ist das alles egal, aber es gibt auch Kinder, die sind da viel sensibler und haben da viele Gedanken und da muss man eben dann ein bisschen genauer hinschauen.
Ja, und was ich ja, das hatte ich ja in meinem Buch mit Kinderleicht ins Gespräch kommen gesagt, was ich ja super hilfreich für mich empfunden habe, ist zwar total alt, aber ist ja diese Serie mit, wie hieß denn das?
Es war einmal das Leben.
Es war einmal das Leben, weil das so diese körperlichen Vorgänge so gut erklärt hat. Mir ist jetzt tatsächlich, und wer was anderes weiß, darf es bitte unbedingt schreiben, weil ich würde es total spannend finden. Mir ist nichts bekannt, was das heute in ähnlicher Art und Weise nochmal aufgegriffen hätte. Und dieser Erklärungsansatz ist einfach auch so gut nachvollziehbar mit diesen Helferlein im Körper, die dann halt gegen die Viren und die Bakterien kämpfen und dass man eben Medizin nehmen muss, um diese Helfer zu unterstützen und sowas. Also da es gibt schon Möglichkeiten, man muss ein bisschen kreativ werden vielleicht manchmal und eben dann zu solchen Sachen wie dein Buch greifen und Rollenspielen mit vielleicht auch einem Stofftier oder so. Aber es gibt schon gute Möglichkeiten, Kinder da zu unterstützen und zu begleiten.
Genau, das habe ich auch nochmal im Buch, wo es viele Bücher gibt, ist so der Körper, wie funktioniert der Körper, wie funktioniert die Verdauung, was sind Bakterien. Da gibt es immer mehr, die das kindgerecht, altersgerecht erklären und auch wahnsinnig spannend sind, auch unabhängig von Krankheiten und wo die Kinder auch ein viel besseres Körpergefühl kriegen. Das ist auch immer hilfreich, das vorher zu lesen und auch mit den Kindern darüber zu sprechen, wie fühlen sich bestimmte Sachen denn an. Sind es Bauchschmerzen, weil man Hunger hat, da knurrt der Bauch, da fühlt er sich auch manchmal komisch an, da wird einem vielleicht sogar manchmal schlecht, wenn man sehr großen Hunger hat, dass die einfach so ein bisschen das einschätzen können. Wie fühlt sich krank sein an? Sage ich rechtzeitig Bescheid? Wir merken, wann wir so einen Anflug von Erkältung kriegen, dass man einfach den Kindern beibringt, auch über so Körperempfindungen dafür Worte zu finden.
Genau.
Dass sie das leichter erklären können, weil gerade bei ganz kleinen Kindern ist ja auch echt immer super schwer zu sagen, was haben die eigentlich, wenn die weinen, ne? Also meine, unsere erste Mittelohrentzündung, ich dachte mir nachts, was ist denn mit dem Kind los? Ja? Der brüllt vor Schmerzen, ich habe Schmerzmittel gegeben und dann wusste ich irgendwann, wir hatten das öfter, sehr oft, das sind Mittelohrentzündungen, ne? Aber das ist ja super schwer, wenn die noch nicht reden können und selbst wenn sie reden können, können die ganz oft, haben Kinder ja immer Bauchweh, egal wo es weh tut. Ne? So. Oder manchmal haben sie auch Bauchweh aus psychischen Gründen, das ist auch was im Buch vorkommt, als sie dann also Leonie hat ja die Geburtstagsparty verpasst und dann möchte sie am nächsten Tag, als sie dann gehen darf, eigentlich gar nicht hin, weil sie sagt, dann erzählen alle, wie cool das war und sie war nicht dabei. Sie glaubt, sie hat doch wieder Bauchweh.
Ja.
Also dass das natürlich auch manchmal eher psychisch ist, dass man es aber trotzdem ernst nehmen soll, weil es fühlt sich dann schon wie Bauchweh an und es macht nicht um irgendwas, also Leonie nicht und andere Kinder auch nicht, um uns irgendwie an der Nase herumzuführen. Also ich meine, vielleicht ein 14-jähriger Teenie,
der seine, der nicht schon. zur Mathe-Klausur gehen will, der hat dann vielleicht auch Bauchweh in Anführungsstrichen, aber jetzt auch nicht. Grund,
dass er da nicht hin will, ne? So, und Kinder im kleineren Alter haben dann oft Bauchweh oder Kopfschmerzen oder so ein komisches Gefühl, ohne das richtig ausdrücken zu können. Und dann muss man eben auch in Dialog gehen und zur Not auch mal einen Tag daheim lassen. Ich weiß, wie wahnsinnig schwer das ist, aber wenn so krasse Bauchschmerzen sind vor irgendeiner Aufführung, die man nicht machen will oder so, muss man halt auch mal überlegen, ob das nicht auch ein Grund ist, mal daheim zu bleiben. Mit dem Wissen, dass es einfach betreuungstechnisch so, so super schwer ist bei uns. Ne? Sind wieder alle Erzieher und Erzieherinnen krank, es fällt eh alles aus. Also wir wissen, dass da personaltechnisch sowieso das schwierig ist und man das nicht immer optimal hinkriegt und nicht immer alles so, wie man das möchte, aber dass man das im Hinterkopf hat zumindest. Ne? Dass das keine Böswilligkeit ist, wenn Kinder sagen, ihnen tut da was weh, obwohl es körperlich nichts ist, sondern dass dahinter immer irgendwas steht.
Mhm. Ja, sich da vielleicht dann auch ein bisschen so die, also weniger die urteilende und genervte Haltung einzunehmen, sondern mehr so die auch neugierige, so okay, was will uns denn der Körper da manchmal einfach auch sagen? Das ist auch ja bei Erwachsenen ganz interessant. Und wir haben irgendwie alle, also gefühlt so ein Organ oder ein Teil von unserem Körper, der besonders oft reagiert, auch auf eben Stress oder Ängste oder Konflikte in der Partnerschaft. Die einen sind total anfällig am Bauch, dass die eben, die Bauchschmerzen kriegen oder Verdauungsprobleme. Die anderen kriegen Stresskopfweh oder Belastungskopfweh. Wieder andere, wie ich zum Beispiel, ich verliere immer meine Stimme. Also wenn es mir eine Zeit lang schlechter geht, psychisch auch dann merke ich, der Hals wird irgendwie immer trockener, immer enger und irgendwann ist dann die Stimme weg. Gell? So richtig so, ich will jetzt nichts mehr sagen. Ich muss mich jetzt rausnehmen aus allem. Und wenn man da ein bisschen ein Körpergefühl auch hat, merkt man dann schon, was der Körper vielleicht einem sagen will. Und wir haben jetzt ja die Chance, unseren Kindern das dann auch gut mitzugeben, oder? Indem sie es benennen können, achtsam sind mit ihrem Körper, wir es auch hören, wahrnehmen. Und dann, helfen können.
Ja, und vielleicht hilft da ja auch mal ein warmer Tee, ein guter Keks und Kuscheln. So wie beim Kranksein eben auch. Und muss man ja manchmal, meistens sind das ja wirklich, Gott sei Dank, diese ganzen infekte Dinge, durch die man einfach durch muss und die dann auch wieder weg sind. Und wenn es eben mal so ein unangenehmes Gefühl ist, vielleicht braucht man dann nur ein bisschen Zuwendung und Kuscheln, dann geht es auch schon wieder weg. So. Auch da nicht immer, aber das kann auch schon helfen und ist ja ein Zeichen, ich brauche dich jetzt, Mama oder Papa. Irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl. Ne? Und das ist meistens, zum Glück sind es ja Krankheiten, die unsere Kinder haben, wo sie einfach ein bisschen Zuwendung brauchen und dann wird es wieder.
Ja. Genau. Alles klar. Ja, dann hoffen wir, dass bei euch auch wieder langsam die krankheitsfreie Zeit kommt, die ihr dann wieder genießen könnt und dass euch Katharinas Buch Ups, ich bin krank hilft, um mit den kleinen Alltagsinfekten und den kleinen Sorgen gut umzugehen, sie gut zu begleiten, euer Kind weniger Sorgen zu haben. Und genau, vielen Dank, Katharina, dass du uns das Buch mitgebracht hast, dass du geschrieben hast, dass obwohl du selber da gerade in wochenlangem Dauerkrankenstand warst.
Es hat geholfen, weil ich so viele Ideen zum Thema Kranksein und Warten im Wartezimmer, was auch noch ein Riesenthema ist, konnte ich da wirklich sammeln. Ja. Das war die gute Seite des lange Krankseins.
Genau. Perfekt.
Ihr könnt auch einen Punkt gewinnen, wenn ihr uns bei Steady unterstützt, wollte ich gerade noch sagen. Genau.
Bitte, genau, sag, was ist unsere Losung?
Genau, wenn ihr uns bei Steady unterstützt, monatlich oder im Jahresabo mit einem kleinen Geldbetrag, dann habt ihr immer die Möglichkeit, wenn wir Autoren und Autorinnen da haben, auch ein Buchexemplar zu gewinnen.
Genau.
Ihr dürft mir gerne schreiben, das mache ich dann auch nochmal in die Mail, was euer Endgegner bei Kinderkrankheiten ist.
Ja, genau.
Das teilen wir auch gerne, was kommt.
Das ist cool. Ja, sagt uns, welche Kinderkrankheit für euch die furchtbarste und herausforderndste ist, die euch an die Grenzen bringt. Und vielleicht gewinnt ihr dann ein Buch, das euch ein bisschen zumindest beim Begleiten hilft. ganz abhärten gegen Magen-Darm oder Läuse werden wir euch nicht können, aber vielleicht hilft es ein bisschen. Genau. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, oder ihr unterstützt uns aber auch, wenn ihr die Folgen mal teilt, weil ihr sagt, ey, cool, guck mal, ich habe da eine Freundin oder einen Freund, ein befreundetes Elternpaar, die auch immer kranke Kinder zu Hause haben und da davon profitieren können, schickt die Folge weiter, folgt uns auf Instagram, abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer. Also auch diese Dinge sind sehr unterstützend für uns, dass der Podcast wachsen darf und wir weiter coole Themen auch und Gäste und Gästinnen in den Podcast holen können. Und genau, wir freuen uns einfach auch über das Feedback und dass ihr uns gerne zuhört. Und dann gute Besserung und gute Gesundheit für alle. Danke, Katharina. Und,
danke, dass ich selbst zu Gast sein durfte.
Ja, war sehr schön. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.